Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und das kritisieren wir auch bei dem Verfahren der Ministerin Karliczek. Das ist nicht wirklich transparent. Die Dinge müssen transparent nach objektiven Kriterien entschieden werden. Darauf muss man einfach bestehen. Das ist der Sinn meiner Rede.
Als Bundesforschungsministerin Anja Karliczek Ende Juni verkündete, eine Forschungsfabrik für Batteriezellen, die die Regierung in den nächsten Jahren mit einer 500 Millionen Euro fördern will, werde in Münster gebaut, da wurde rasch Kritik laut. Unter anderem auch von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, wie eben gehört. Denn der hatte auf einen Zuschlag für den Standort Ulm gehofft. Ulm wäre nach Meinung mancher Fachleute die bessere Wahl gewesen, weil man dort viel schneller hätte loslegen können mit der Batteriezellenproduktion. Was gab am Ende also den Ausschlag für Münster? Die Ministerin kam unter Druck, das genauer zu erklären und stand heute Nachmittag Rede und Antwort in einer Sondersitzung des Forschungsausschusses. Wie überzeugend ihre Antworten dort waren, fragen wir gleich. Außerdem haben wir heute den letzten Teil unserer Apollo-11-Chronik. Denn heute, vor 50 Jahren, sind die ersten Menschen, die den Mond betraten, wieder heil auf der Erde gelandet. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Einmal Mond und zurück. In unserer 10-teiligen Chronik zur Mission Apollo 11 haben wir Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins akustisch auf ihrer legendären Reise begleitet. Gestern haben wir die letzte Fernsehübertragung der drei aus dem Orbit reingehört. Heute, am 9. und letzten Tag ihres Flugs vor 50 Jahren, muss die Apollo 11-Crew eigentlich nur noch eines schaffen: heil wieder auf der Erde landen.
Mission Mond.
We choose to go to the moon.
Die Apollo 11-Chronik. Tag 9, 24. Juli 1969. 12 Uhr mitteleuropäische Zeit. In wenigen Stunden sollen die Mondfahrer mit ihrer Kapsel im Pazifischen Ozean landen.
Guten Morgen. Wie sieht es mit der Bahnkorrektur 7 aus?
Wir haben euch extra länger schlafen lassen. Eine weitere Bahnkorrektur ist nicht erforderlich. Wir haben ein paar Informationen zur Bergung nach eurer Landung. Der Flugzeugträger Hornet ist auf Position. Gerade weit genug von eurem Zielpunkt entfernt, dass er nicht getroffen werden kann. Recovery One ist auf Position und Hawaii Rescue 1 und 2 sind maximal 40 Minuten entfernt von eurem Zielpunkt.
Klingt gut, danke.
Distance 3896 nautical miles.
Entfernung 7200 Kilometer. Geschwindigkeit 27.000 Kilometer pro Stunde.
And we're about 10 minutes away from the scheduled separation time now.
In 10 Minuten sprengt die Crew das Service-Modul ab, das nun nicht mehr gebraucht wird.
Apollo 11 Houston, we see you getting ready for SEP. Everything looks mighty fine down here.
Same here, Ryan, thank you.
800 nautical miles high.
Noch 1500 Kilometer.
Velocity 33,000 feet per second.
Geschwindigkeit 36,000 Kilometer pro Stunde.
Guidance reports Apollo 11 right down the middle of the corridor.
Apollo 11 ist genau in der Mitte des geplanten Flugkorridors.
7 minutes away from entry.
Noch 7 Minuten bis zum Eintritt in die Atmosphäre.
Brenda Moon whipping by the field of view right now.
Unser Freund der Mond zeigt sich gerade nochmal in unserem Blickfeld.
Roger, copy. 11 Houston, you're going over the hill there shortly.
Apollo 11, ihr geht gleich über den Berg.
Looking mighty fine to us.
Es sieht alles super gut aus.
See you later.
Wir sehen uns später.
We're at entry time. Blackout very shortly.
17.35 Uhr mitteleuropäische Zeit. Apollo 11 tritt in die Erdatmosphäre ein. Für fast 4 Minuten unterbricht das heiße Gas in der Umgebung der Raumkapsel jede Funkverbindung. Ihr glühender Hitzeschild wird mehrere tausend Grad heiß. Am Ende bremsen Fallschirme den Sturz ins Meer.
The Hornet now reports a visual contact.
Die Hornet meldet Sichtkontakt.
Visual contact from the recovery ship.
Sichtkontakt vom Bergungsschiff.
Roger.
17.50 Uhr. Die Kapsel von Apollo 11 setzt 1800 Kilometer südwestlich von Hawaii auf der Meeresoberfläche auf. 195 Stunden, 18 Minuten und 35 Sekunden nach ihrem Start sind die Mondfahrer Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins wieder heil zurück auf der Erde. Doch ihre Reise ist noch nicht zu Ende. Nach der Bergung aus dem Wasser müssen sie erst auf dem Flugzeugträger Hornet und später in Houston in Quarantäne. Aus Angst, sie hätten vom Mond vielleicht gefährliche Keime eingeschleppt. Für die drei Astronauten endet die Mission Apollo 11 erst knapp drei Wochen später, am 10. August 1969. Apollo 11.
Das war die 10. und letzte Folge unserer Apollo 11 Chronik. Geschrieben hat die Beiträge Dirk Lorenzen. Produziert hat sie Maximilian Schönherr. Und Sie können die alle nachhören auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Mondlandung oder in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Trotz all der Berichte über das Jahrhundertereignis vor 50 Jahren soll es ja immer noch Menschen geben, die die Mondlandung für einen Fake halten, für eine perfekte Täuschung, inszeniert in den Filmstudios von Hollywood. Falls Sie dazugehören, sollten Sie vielleicht mal in den Bayerischen Wald fahren. Nicht nur, weil die Luft da gut ist und man einen klaren Kopf bekommt, sondern weil dort Forscher bis heute mit Dingen experimentieren, die die Crew von Apollo 11 1969 auf dem Mond zurückgelassen hat. Was ein bisschen schwierig wäre, wenn überhaupt nie ein Mensch den Mond betreten hätte. Philipp Artelt berichtet.
Es ist schwer zu erkennen, aber man soll jetzt mit dem Laserreflektor beschäftigt sein.
21. Juli 1969. Buzz Aldrin, der als zweiter Mensch den Mond betrat, stellt ein handkoffergroßes weißes Gerät auf die Mondoberfläche. Einen Laserreflektor.
Die Ausrichtung ist ein bisschen schwer.
Der Laserreflektor ist installed and the bubble level.
Der Laserreflektor ist mit 10 Reihen von 10 Dreikantprismen besetzt, die von einer deutschen Glasfirma stammen.
Und er soll künftig Licht reflektieren, das Licht eines Lasers, der auf der Erde steht. Professor Ulrich Schreiber ist Experte für die Laserreflektoren. Ursprünglich wurden sie entwickelt, um Satelliten auf ihren Umlaufbahnen möglichst genau zu verfolgen.
In dieser Zeit war es eigentlich nur möglich, das Ganze mit Teleskopen zu machen, indem man die Satelliten gegen den Sternhintergrund beobachtet hat.
Die Anfang der 60er Jahre entwickelte Lasertechnologie löste diese Aufgabe eleganter. Einen Reflektor an dem Satelliten anpeilen, Laser einschalten und das reflektierte Licht wieder einfangen. Aus der Zeit, die das Laserlicht für die Reise gebraucht hat, lässt sich die Entfernung des Satelliten viel genauer berechnen. Dann kam die Mondlandung und mit ihr die Idee, solche Reflektoren auf den Mond zu bringen. Inzwischen stehen 5 davon dort oben. Ulrich Schreiber arbeitet am geodätischen Observatorium Wetzell, mitten im Bayerischen Wald, nahe der Grenze zum ehemaligen Ostblock, dort, wo früher Flugverbotszone war und ein Laserstrahl im Himmel niemanden störte. Aber auch heute noch peilen sie von hier aus immer wieder die Reflektoren auf dem Mond an.
Dann gehen wir einfach mal da rein. Hier ist der Kern des Ganzen, das Lasersystem.
Der Ingenieur Johann Eckel betreut den Laser. Eine große flache Box auf einem Metalltisch, der wie eine chaotische Heimwerkerbank wirkt. Kabel, kleine Umlenkspiegel und dann wird der Laserstrahl auf dem Weg zum Teleskop auch noch durch ein Loch in der Wand geschickt, das aussieht, als hätte jemand vergessen, ein Abluftrohr zu montieren.
Das System liefert für die Mondentfernungsmessung in etwa 2,5 Watt mittlere Leistung, allerdings ist die Spitzenleistung im Puls sehr hoch, die beträgt mehrere 10 Gigawatt.
Und trotzdem kommen manchmal nur wenige Lichtteilchen zurück, die sich als unscheinbare Punkte in einer Wolke von Rauschen auf dem Computerbildschirm bemerkbar machen. Daraus berechnen die Wissenschaftler die Entfernung zum Mond, und zwar auf wenige Zentimeter genau. Aber wozu der Aufwand auch nach 50 Jahren? Erde, Sonne, Gezeiten, unzählige Variablen beeinflussen ständig die Mondbahn. Mit den präzisen Abstandsmessungen können die Wissenschaftler zum Beispiel Rückschlüsse auf die Drehbewegung der Erde ziehen. Erdvermessung über Bande. Mit den Ergebnissen werden die Korrekturdaten überprüft, ohne die unsere GPS-Navigationssysteme nicht funktionieren würden. Und dann stellen sie in Wetzell auch noch Einsteins Relativitätstheorie auf die Probe. das schwache Äquivalenzprinzip, die Frage, ob zwei unterschiedliche Körper gleichermaßen angezogen werden, kann man im Labor Erde und Mond ganz ausgezeichnet testen.
Wir können heute nur sagen, es ist nicht verletzt. Wenn wir noch eine Größenordnung mehr Auflösung hätten, könnte es dann so werden. Die Relativitätstheorie ist schon wirklich eine exquisit gute Theorie, die sich auch nicht so leicht herausfordern lässt.
Eine andere Frage ist mit den Laserreflektoren für Schreiber aber eindeutig geklärt. Die Mondlandung war kein Fake. Denn wenn da oben keine Reflektoren stehen würden, wie würde das Laserlicht dann wieder zur Erde zurückkommen?
Soweit die Reportage von Philipp Artelt. Forschungsfertigung Batteriezelle. So heißt das Megaprojekt, wegen dessen Standortentscheidung Bundesforschungsministerin Anja Karliczek seit Wochen in der Kritik steht. Die einen werfen ihr mangelnde Transparenz vor, die anderen Vetternwirtschaft, weil die 500 Millionen vom Bund ausgerechnet dort landen sollen, wo die Ministerin und eine ihrer Staatssekretäre ihre Wahlkreise haben. Sind die anderen Bewerber um dieses Filetstück vom Fördermittelkuchen nun einfach nur schlechte Verlierer? Oder ist da was dran an der Kritik? Bevor wir über die Ergebnisse der heutigen Sondersitzung des Forschungsausschusses sprechen, erklärt uns Christine Habermals, was bisher geschah.
Der Ärger reißt nicht ab. Nachdem mehrere Landeschefs bereits ihren Unmut geäußert hatten, kommt jetzt auch aus der SPD massive Kritik an der Entscheidung von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, das neue Zentrum für Batteriezellforschung in Münster anzusiedeln. Die Bundesregierung will mit 500 Millionen Euro die Forschung in der Batterietechnologie vorantreiben, um internationale Wettbewerbsnachteile aufzuholen. Neben Münster hatten sich auch die Standorte Itzehoe, Dresden, Salzgitter, München-Augsburg und Ulm beworben. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung hatten sich gleich drei Ministerpräsidenten schriftlich bei Bundeskanzlerin Angela Merkel beschwert. Die Standortentscheidung müsse noch einmal geprüft werden, forderten die Landeschefs. Deutschland könne es sich nicht erlauben, die an den Standorten Ulm, Augsburg und Salzgitter bereits vorhandenen Potenziale in Zukunft ungenutzt zu lassen, heißt es in dem Schreiben. Mit dem Zuschlag an Münster, wo die Strukturen erst aufgebaut werden müssten, werde wertvolle Zeit gegen Deutschlands Wettbewerber verloren. Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, äußerte sich enttäuscht.
Wir haben ein hervorragendes Konzept vorgelegt. Es war auch finanziell abgesichert durch den Haushalt in gewaltiger Höhe, nämlich bis zu 180 Millionen. Und deswegen waren wir eigentlich ziemlich sicher, weil wir die optimalsten Forschungsvoraussetzungen haben und da schon sehr viel da ist, dass wir das bekommen.
Manuela Schwesig, sozialdemokratische Landeschefin von Mecklenburg-Vorpommern, warf der CDU-Ministerin vor, mit der Entscheidung, ihren eigenen Wahlkreis zu bevorzugen. Karliczek kommt aus Ibbenbüren bei Münster. Sie verteidigte sich gegenüber der ARD.
Das war mir wichtig, dass ich bis zum letzten Moment mich aus der Entscheidung raushalte. Am Ende kann ich mich nicht 100% raushalten, denn das Geld steckt in meinem Haushalt und ich habe es politisch zu vertreten.
Bei der Entscheidung sei es ausschließlich um die Frage gegangen, welches Konzept für die Batterieforschung in Deutschland den höchsten Grad an Exzellenz aufweist und welches Konzept den breitesten Nutzen für die Wirtschaft bringt, so die Ministerin. Genau das aber bezweifeln die Ministerpräsidenten in ihrem Schreiben. Soweit bekannt, hätte es in der Auswahlkommission weder von Vertretern der Industrie noch von der als Gutachter eingesetzten Fraunhofer-Gesellschaft eine klare Empfehlung für Münster gegeben, heißt es in dem Brief der Ministerpräsidenten. Die Grünen forderten die Ministerin auf, die Einschätzung und das Votum der Kommission offenzulegen. Sollte sich erhärten, dass entgegen der fachlichen Einschätzung zugunsten Karliczeks Heimat entschieden wurde, wäre dies ein Skandal, so die grüne Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik Anna Christmann.
Soweit der Beitrag von Christiane Habermals. Die grüne Bundestagsabgeordnete Dr. Anna Christmann, von der wir eben gehört haben, die ist jetzt am Telefon in Berlin. Hallo Frau Christmann.
Ja, schönen guten Tag, Herr Kauter.
Die heutige Sondersitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur Standortentscheidung der Batteriezellenfertigung, die wurde von Ihnen gemeinsam mit Kollegen von der FDP und den Linken beantragt und ging vor einer halben Stunde ungefähr zu Ende. Sie waren dabei. Sehen Sie denn jetzt klarer, warum die Entscheidung für Münster gefallen ist?
Nein, wir sehen leider nicht viel klarer. Wir sehen höchstens klarer, dass der Prozess insgesamt sehr undurchschaubar war und nur sehr schwer nachzuvollziehen ist, wie er in den einzelnen Schritten erfolgt ist. Wir haben erfahren, dass es eben neben den Kriterien am Anfang für die Gründungskommission im weiteren Verfahren zusätzliche Kriterien gab. und dass es manche Entscheidungen von Fraunhofer getroffen worden sind, andere von den Ministerien. Also es hat sich uns ein ziemliches Durcheinander der Entscheidungsabläufe geboten. Und ich halte es jetzt für umso dringender, dass sehr schnell jetzt alle Dokumente auch offengelegt werden, damit man daraus noch mal mehr Klarheit gewinnen kann als heute.
Sprechen wir vielleicht mal direkt über die Rolle dieser Gründungskommission, die ja die Weichen stellen sollte für dieses neue Batterieforschungszentrum. Da waren Vertreter aus Forschung und Industrie beteiligt. Wurde denn jetzt bekannt, welchen Standort die tatsächlich am Ende favorisiert haben? Das ist ja bislang nicht offen kommuniziert worden.
Also die Ministerin hat heute dargestellt, dass die Gründungskommission keinerlei Empfehlung abgegeben hat, sondern aufgrund der Befangenheit der Industrievertreter quasi für ihre jeweiligen eigenen Standorte am Ende gar keine Empfehlung abgegeben worden sei, sondern nur vier Standorte herauskamen, die grundsätzlich geeignet gewesen seien. Und dass an dieser Stelle das Ministerium zusammen mit Fraunhofer dann übernommen hätte zur weiteren Bewertung dieser verbliebenen Standorte. Und da fangen aber dann die Ungereimtheiten an. Zum einen stellt sich die Frage, warum setzt denn das Ministerium überhaupt so eine Kommission ein, wenn von Anfang an klar ist, dass natürlich Industrievertreter für ihre eigenen Standorte sprechen werden. Da war die erste Änderung im Verfahren. Und danach ist dann die Frage, wenn das Ministerium eine solche Entscheidung an sich zieht, warum holt es sich dann nicht nochmal externe Expertise, sondern entscheidet es dann einfach auf Abteilungsleiterebene? Da wird die Ministerin ihrer Verantwortung ein Stück weit auch nicht gerecht, denn eine Entscheidung über 500 Millionen kann man aus meiner Sicht nicht einer Abteilungsleitung überlassen.
Nun ist ja aber allerdings unstrittig, dass es in Münster durchaus auch schon renommierte Batterieforscher gibt. Ein Argument gegen den Standort war und ist aber, dass man dort noch nicht das Know-how zur Zellenfertigung hat und auch nicht die in der Ausschreibung geforderten Gebäude. Wie hat die Ministerin denn erklärt, dass diese Defizite dann am Ende gar nicht ausschlaggebend waren?
Ja, über die Defizite von Münster wurde heute nicht viel geredet. Auch über die Bewertung der anderen Standorte durch das Ministerium wurde heute nicht viel gesagt, sondern es hieß am Ende einfach nur, dass Münster aufgrund der Kompetenzen und bestimmter Forscher, die da ansässig sind, am Ende den Zuschlag bekommen hätte von Seiten des Ministeriums. Gerade das ist aber das Problem, dass wir keinerlei Tabellen, Übersichten, Bewertungen dazu wirklich kennen und das so von außen überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Das heißt, ich kann schlecht bewerten, ob Münster jetzt zu Recht ausgewählt worden ist oder eben nicht, weil ich einfach die Dokumente überhaupt nicht kenne. Und deswegen fordern wir hier auch eine Offenlegung genau dieser Bewertung.
Wie könnte es denn jetzt weitergehen? Also Sie fordern Transparenz. Die Frage ist ja, wie könnte denn nun eine Lösung aussehen, die die Wogen um dieses strategisch ja sehr wichtige Zukunftsprojekt für den Innovationsstandort Deutschland wieder glättet? Fördermittel einfach an alle verteilen, damit alle zufrieden sind?
Na, ich glaube, es deutet sich an, dass eine zusätzliche Bewertung nochmal hilfreich sein könnte durch eben dann unabhängig zusammengesetzte Expertengremien. Hier müsste die Ministerin ihrer Verantwortung eben gerecht werden und einen neuen Prozess aufsetzen und sich nicht hinter ihrem Haus verstecken, das bisher offenbar sehr freihändig diesen Prozess geleitet hat. Und mit einer neuen Bewertung könnte vielleicht eine Chance bestehen, dass man dann diesen Prozess befriedet und auch wirklich das erreicht, was wir ja alle im Interesse haben sollten, nämlich, dass wir einen neuen Schub für die Batteriezellenfertigung in Deutschland dann tatsächlich auch bekommen.
Der Abgeordnete Andreas Steyer von der CDU hat die Ausschusssitzung ganz anders kommentiert als Sie. Der sagte, Zitat, es sei klar geworden, dass die Entscheidung für den Standort Münster aus rein fachlichen Gesichtspunkten gefallen ist. Sie sehen es anders und sagen, da bleibt ein Geschmäckle.
Na, ich sehe vor allen Dingen die Ministerin, die sich vor ihrer Verantwortung drückt. Sie hat in der Ausschusssitzung sehr ausführlich beschrieben, dass sie das alles ihrem Abteilungsleiter und dem Unterabteilungsleiter überlassen hätte und am Ende die Entscheidung für Münster zur Kenntnis genommen hätte. Das ist nicht das, wie ich die Verantwortung einer Ministerin verstehe, denn gerade wenn am Ende die Auswahl auf einen Standort in ihrer Heimat fällt, wäre sie aus meiner Sicht in der Pflicht, sich die Kriterien und den Entscheidungsprozess sehr genau darlegen zu lassen und eben auch während des Prozesses zu entscheiden, ob man nicht nochmal neue Expertise einholen muss und nicht einfach zu sagen, na gut, dann entscheiden wir halt im Haus. Und da sehe ich die Ministerin absolut in der Verantwortung, für eine halbe Milliarde Euro dafür Sorge zu tragen, dass das Verfahren transparent und sauber nachvollziehbar ist.
Vielen Dank. Informationen und Einschätzungen waren das von der Abgeordneten Dr. Anna Christmann. Sie ist Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik bei Bündnis 90 Die Grünen. Hier im Studio geht's weiter mit den Meldungen. Heute von und mit Katrin Baumhöfer.
Selbst anpassungsfähige Tiere können beim Klimawandel nicht mehr mithalten. Ein internationales Team von Forschenden hat das am Beispiel häufiger Vogelarten gezeigt. So sind etwa Kohlmeisen, Elstern und Rauchschwalben in der Lage, ihre Brutzeit zu verschieben, um dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs in einer Zeit groß wird, in der es viel Futter gibt. Inzwischen aber steige die globale Temperatur so stark, dass viele Tiere nicht mehr hinterherkommen. Als Folge könnten deshalb Arten aussterben. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten Daten aus mehr als 70 Studien analysiert. Die Leiterin der Forschergruppe verweist außerdem darauf, dass wegen des Studiendesigns hier nur Daten zu häufigen Vogelarten analysiert werden konnten, von denen außerdem bekannt ist, dass sie mit dem Klimawandel gut umgehen. Prognosen für das Überleben von seltenen oder gefährdeten Arten könnten daher noch pessimistischer ausfallen.
Aktuelle Methoden zur Anonymisierung von Daten sind offenbar unzureichend.
Das legen Ergebnisse einer Studie nahe, die gerade im Fachmagazin Nature Communications erschienen ist. Sie beruht auf einer neuen statistischen Methode, die eine sehr genaue Schätzung darüber erlaubt, ob eine Person aus einem zuvor komplett anonymisierten Datensatz wieder reidentifiziert werden kann. Selbst dann, wenn dieser Datensatz große Lücken hat. Die Autoren rechnen vor, dass man beispielsweise 99,98% der US-Amerikaner identifizieren könnte, wenn man jeweils 15 demografische Merkmale kennt, also etwa Geburtsdatum, Postleitzahl, Geschlecht und Zahl der Kinder.
Ein Apfel enthält ungefähr 100 Millionen Bakterien.
Und abwaschen kann man sie nicht alle, denn viele davon stecken im Fruchtfleisch und in der Schale. Eine schlechte Nachricht ist es aber nicht. Insbesondere bei Bio-Äpfeln fanden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Graz eine große Vielfalt, darunter Milchsäurebakterien und solche, die als natürliche Geschmacksverstärker gelten, wie Methylobakterien. Bei konventionell angebauten Äpfeln war die Gesamtzahl der Bakterien gleich, es gab aber weniger Vielfalt.
Das Arbeitsgedächtnis von Schimpansen funktioniert ähnlich wie das unsrige.
Das schließen Anthropologen aus Versuchsreihen, in denen die Tiere aus einer Reihe von Behältern diejenigen auswählen sollten, die Futter enthielten. Dabei konnten sie zuvor beobachten, in welche Behälter das Futter gefüllt wurde. Die Kisten und Kästchen unterschieden sich außerdem in Form und Farbe, wurden aber zwischen jedem Durchgang für 15 Sekunden abgedeckt und manchmal auch vertauscht. Die meisten Schimpansen waren mindestens 4-mal erfolgreich. Ein junges Tier schaffte sogar mehr als 7 Treffer. Als Unterscheidungsmerkmale nutzten die Tiere das Aussehen der Behälter und deren Position. Der größte Unterschied zum Verhalten von Menschen: Die Schimpansen kamen nicht auf die Idee, die Reihe der Behälter nacheinander, etwa von links nach rechts, in Angriff zu nehmen.
Light Sail 2 hat sein Sonnensegel gesetzt.
Und das ist das entscheidende Accessoire des Satelliten. Es soll mindestens einen Monat lang um die Erde segeln, angetrieben ausschließlich durch den Impuls der Photonen der Sonne. In den kommenden 30 Tagen wollen die Wissenschaftler der privaten Planetary Society die elliptische Umlaufbahn des Satelliten gezielt verändern und so beweisen, dass ein Antrieb per Strahlungsdruck funktionieren kann.
Sternzeit, 24. Juli. Warten auf die nächste Kometenshow. Vor 755 Jahren stand ein grandioser Komet am Himmel. Sein Kopf leuchtete so hell wie die hellsten Sterne und sein Schweif erstreckte sich über das halbe Firmament. Wann und wo der große Komet von 1264 erstmals beobachtet worden ist, ist unklar. Mitte Juli gab es schon Sichtungen aus Frankreich. Später kamen Berichte aus Sachsen und China hinzu. Ende Juli war der Schweif in der Morgendämmerung schon Stunden vor dem Aufgang des Kometen zu sehen, der dann gemeinsam mit der Venus am Himmel prangte. Mindestens 6 Wochen lang zog der Komet die Blicke auf sich. Manche Menschen haben den Tod von Papst Urban IV. Im Oktober des Jahres mit dem hellen Kometen in Verbindung gebracht. Doch das ist Aberglaube. Inzwischen sind mehr als 300 Päpste gestorben und fast nie strahlte dabei ein Komet am Himmel. Denn helle Kometen sind selten, aber in den letzten 25 Jahren gab es immerhin 4 Exemplare. Die beiden letzten, 2007 und 2011, waren leider nur von der Südhalbkugel aus gut zu sehen. 1996 verzückte Komet Hyakutake die Sternfreunde. Ein Jahr später strahlte Komet Hale-Bopp viele Monate lang am Himmel. Allerdings hatte er wohl nicht ganz die Pracht des großen Kometen von 1264. Dessen Bahn ließ sich anhand der historischen Beobachtungen nur grob bestimmen. Vermutlich wird er nie wieder ins Innere des Sonnensystems zurückkehren. Wenn doch, dann frühestens in einigen 10.000 Jahren.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Machen Sie es gut und vor allem bewahren Sie einen kühlen Kopf.